Salz und Licht.
Weltbeweger.
Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit.
Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen, zu einer neuen Episode von Weltbeweger, dem Podcast der Allianz Mission. Hier berichten wir über Gottes Wirken weltweit und Mission heute. Auch heute bin ich nicht allein, sondern ich habe eine ausgesprochen interessante Gesprächspartnerin bei mir, und zwar ist das Julia Garschagen. Ganz herzlich willkommen im Podcast.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, da zu sein.
Frau Garschagen, Sie waren als, und das ist was Besonderes, einzige deutsche Referentin auf der großen Bühne und somit Teil des 4. Lausanne-Kongresses in Südkorea. Und Sie haben dort einen ganz wunderbaren Rundgang durch die Apostelgeschichte gemacht und die Bedeutung betont, den Glauben im Berufsleben zu leben. Steiler Einstieg, wie können Christen denn praktisch das machen? Also ihren Glauben in den Arbeitsalltag zu integrieren.
Ja, das ist wirklich ein steiler Einstieg, aber ja total wichtig und genau im Zentrum. Also mir ist es dabei immer so wichtig zu betonen, erstmal sind wir als Christinnen und Christen, wo auch immer wir sind, dort im Auftrag Jesu und vor allem in der Gegenwart, oder wir bringen die Gegenwart Jesu mit, wo auch immer wir hingehen, gerade an den Arbeitsplatz, auch wenn sich das manchmal vielleicht gar nicht so anfühlt, aber wir sehen das in der Apostelgeschichte so wunderbar, wie an Pfingsten eben genau diese Trennung überwunden wird zwischen dem Säkularen und dem Sakralen. Also es gibt eben nicht mehr diese Trennung zwischen das ist das Göttliche und das Heilige und dann ist der profane Alltag, sondern es kommt zusammen. Und das bedeutet, als Christinnen und Christen sind wir Tempel des Heiligen Geistes, wo auch immer wir hingehen. Und das ist gerade am Arbeitsplatz so. Und dann denke ich, das ist erstmal wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Und klar zu haben, ich gehe da nicht alleine auf meine Arbeit oder setze mich nicht alleine in den Zug, wenn ich in irgendein Meeting muss oder so, sondern ich tue das mit Gott und ich tue es auch für ihn. Also in dem Workplace-Track, den es auf dem Lausanne-Kongress gab, hat eine Dame gesagt, unsere E-Mails sind unsere Worship-Songs und unsere Telefonanrufe sind unsere Gebete. Und das hat mich so bewegt, weil ich dachte, ja, genau, in all dem ist Gott mit dabei und wir können es für ihn tun. Und ich glaube, das gibt mir eine neue Motivation auf der Arbeit. Egal, was ich da tue, wie stupide das vielleicht mir manchmal zu sein scheint, ich kann es für Gott tun. Und dann sind wir natürlich da, wo wir sind, als Christinnen und Christen auch eine betende Präsenz. Also wir können unsere Kollegen, unsere Kunden, die Menschen, mit denen wir zu tun haben, unsere Chefs und Chefinnen vor Gott bringen. Und ich glaube, dass sich dadurch ganz, ganz viel verändert. Vielleicht kriegen wir gar nicht so viel davon mit, aber die geistliche Realität ist da. Wir sind betende Menschen. Und dann bedeutet das für mich auch ganz stark, ich möchte in Jesus für diese Menschen sein. Also ich habe auf dem Lausanne-Kongress angeregt von einer Freundin, die als Consulting ganz viel unterwegs ist, von der Priestly Presence geredet. Also der priesterlichen Gegenwart, die wir sind. Das klingt auf Deutsch gar nicht so gut, aber eben dadurch, dass Gott uns diesen Auftrag gibt, dass wir seine Gegenwart mit auf diesen Arbeitsplatz bringen, begegnen wir Menschen, die mit Gott vielleicht gar nichts zu tun haben, die niemanden haben, der sie fragt, der für sie betet, der sie liebt. Na, hoffentlich hat jeder jemanden, den sie liebt, aber ja, der diese geistliche Dimension ausfüllt. Und das können wir sein für Menschen auf dem Arbeitsplatz. Wie wäre es, wenn wir als Christinnen und Christen dafür bekannt wären, dass wir gute Zuhörer sind und dass wir wertschätzend sind und dass wir integer sind natürlich. Also das hat natürlich auch ganz viel mit der Ethik zu tun und der Frage, welche Entscheidungen treffe ich und wie wissen Leute, dass sie mir vertrauen können. Ich will nicht sagen, dass es leicht ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwer, immer wieder in auch Dilemmasituationen, denen man natürlich am Arbeitsplatz zuhauf begegnet. Aber da als Christinnen und Christen Menschen zu sein, die so eine rote Linie haben in der Führung Gottes. Und natürlich dann auch, das will ich nicht verschweigen, zu teilen von diesen Erfahrungen, zu begründen, warum ich handle, wie ich handle, bei Menschen in Krisen zu sein, auch auf dem Arbeitsplatz und dann vielleicht auch mal zu sagen, ich bete für dich. Ich glaube, das sind sehr viele verschiedene Dinge, wo wir so die Gegenwart Gottes aufleuchten können, lassen können.
Wow. Man sieht, das ist ein Thema, das Sie nicht heute das erste Mal beschäftigt, sondern das Sie wirklich durchdrungen haben. Und Genau, es ist immer schön, denjenigen, der hier erzählt, auch ein bisschen kennenzulernen. Was hat Sie denn dazu bewegt, dass Sie sich beruflich und auch persönlich so intensiv mit diesem Thema Glaube und Arbeit und Integration des beiden beschäftigen?
Ja, ich glaube, das kommt bei mir daher, dass ich nicht unbedingt in so einem stark religiösen Kontext aufgewachsen bin. Also die Verbindung von dem, was irgendwie ich da im Jugendkreis gehört habe und dem, was ja sonst so auch in meiner Familie und sonst im Alltag los war, war mir schon immer sehr wichtig, dass es eine Ganzheitlichkeit gibt, dass man auch Fragen stellen darf, dass man denken darf, auch im Glauben. Ich bin so aufgewachsen, dass es ganz wichtig ist, skeptisch zu sein. Und das wollte ich auch im Glauben sein. Also da kommt diese ganze Frage von Glaube und Verstand auch her. Und ich denke schon immer, wenn Gott wirklich der Herr über alles ist, dann muss das ja auch gelten, ne? In der Schule, an der Universität oder dann eben am Arbeitsplatz. Und das finde ich ist auch das große Abenteuer. Also wie Christin oder Christsein geht am Sonntag in der Gemeinde, ja, das ist relativ easy. Bisschen Kaffee trinken, ein paar Christenkekse essen und die Predigt zuhören. Natürlich, ne, auch da. Aber wie das im Alltag aussieht und gerade am Arbeitsplatz, finde ich so ein großes Abenteuer und spannend, da mit Gott Dinge zu erleben und immer wieder zu fragen, Gott, wo bist du gerade unterwegs und wo kann ich dir folgen, kann ich auch Dinge von dir sehen, gerade auch in dem, was manchmal langweilig ist oder eben beschwerlich. Das finde ich so eine wunderschöne Sache am christlichen Glauben, dass wir einen Alltagsgott haben, der mitten im Alltag dabei ist. Und das war mir schon immer sehr wichtig und hat mich schon immer sehr bewegt. Und darum ja, ist die Thematik für mich eine ganz spannende.
Ja, das korrespondiert auch mit dem, was Sie beruflich machen. Das ist so ein bisschen geschummelt. Also das, worüber Sie reden, das ist schon auch ein bisschen christlich bubbelig. Aber Sie sind weit außerhalb der Bubbles mit Ihren Themen unterwegs. Was Sie tun ist, Sie leiten das Pontes-Institut für Wissenschaft, Kultur und Glaube. Nehmen Sie uns doch mal mit rein, welche Ziele verfolgt das Institut und wie sieht denn Ihre tägliche Arbeit da aus?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also Pontes heißt ja Brücken für alle Lateiner unter uns und Lateinerinnen. Und das ist eigentlich genau das, was wir machen. Brücken bauen oder was unser Ziel ist, Brücken bauen zwischen den Fragen der Wissenschaft, sowohl der Naturwissenschaft als auch der Geisteswissenschaft, zwischen den großen Fragen, die unsere Gesellschaft, unsere Kultur bewegt, sowohl im politischen als aber natürlich auch Menschen im sehr persönlich-existenziellen und dann eben dem christlichen Glauben. Weil wir denken, dass der Glaube, der christliche Glaube tatsächlich Antworten hat auf die großen Fragen unserer Zeit, dass er sehr, sehr relevant ist und eben nicht, wie mir das häufig auch begegnet, irgendwie intellektuell ein bisschen naiv, moralisch sowieso überholt und emotional irrelevant, sondern ich glaube wirklich zutiefst, und das ist auch mein Erleben und meine Erfahrung, dass es sowohl große Antworten auf existenzielle Fragen gibt, dass es emotional bewegend ist, mit Jesus unterwegs zu sein, aber eben auch mein Denken bereichert und erweitert und ich immer tiefer fragen kann und forschen darf und keine Angst haben muss vor wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern gerade dadurch auch Gott besser kennenlernen kann. Ja, das ist so das Ziel. Wir möchten mit Menschen sprechen über, über Gott, die unsere Gesellschaft prägen. Sind Menschen an Universitäten, also ich bin viel an Universitäten unterwegs, halte da Vorträge, die dann offen sind für alle, die gerne kommen möchten. In der Wirtschaft, ein bisschen auch in der Politik, in der digitalen Welt ist auch uns eine ganz wichtige Sache, da präsent zu sein. Und Sie haben das, glaube ich, vorhin schon erwähnt, ich bin auch ein bisschen im Jugendbereich. Ich leite das Jugendevent True Story vom ProChrist, dem das was sagt. Und genau, also da in die junge Generation zu investieren, ist uns auch sehr wichtig.
Ein ganz schön bunter Weg. Genau, ich selber bezeichne mich gerne als Nerd und Pastor. Ich war 20 Jahre lang als Informatiker tätig und insofern vom Herzen voll bei Ihnen, also mit Informatikern, anderen Programmierern zusammenzuarbeiten. Da ist Workplace Ministry ein wichtiger Punkt. Ja. Genau, ich würde mal die Frage stellen, wir haben auf dem Lausanne-Kongress viel von krassen Herausforderungen von Leuten in anderen Ländern gehört, die Verfolgung erfahren. Sie haben uns auch in Ihrem Vortrag, den wir auch verlinken unter diesem Beitrag Beispiele erwähnt aus der Apostelgeschichte von einer Lydia, von einem Gefängniswärter, von so vielen, die in ihrem beruflichen Kontext tätig sind. Wenn wir auf Deutschland schauen, welche besonderen Herausforderungen sehen Sie heute für Christen, die ihren Glauben im Beruf leben möchten? Und wie können Sie die überwinden?
Ja, also da kann ich meine Gedanken dazulegen, aber wahrscheinlich haben viele der Hörerinnen und Hörer auch noch andere Gedanken dazu. Da würde ich jetzt gerne in den Dialog eintreten, aber gut. Also ich denke, das ist natürlich die Frage der Integrität, wie ich meine eigene Integrität bewahren kann, eine ganz schon immer schwierige und zentrale ist. Aber in Zeiten, wo der Wert der Authentizität den Wert der Integrität ersetzt hat, also gucken wir mal nach Amerika, wo gesagt wird, ja, der zukünftige Präsident, alles ganz furchtbar, aber wenigstens ist er ehrlich. Das ist also eine Form der Authentizität, wo ich denke, brauche ich gar nicht unbedingt. Also vielleicht will ich gar nicht, dass er so ehrlich ist. Und das finde ich interessant, wie das in unserer Gesellschaft, vielleicht auch durch Social Media, Hauptsache, du bist echt, egal wie du dann bist, so ein bisschen, ist jetzt natürlich verkürzt, aber und als Christinnen und Christen, natürlich wollen wir auch authentisch sein, also dass das Außen und das Innen übereinstimmen, soweit es eben geht, aber wir haben halt eben auch da starke Werte von Jesus herkommend, die natürlich schon immer total herausfordernd sind und waren, also die Frage von Ehrlichkeit, die Frage auch davon, dass ja eigentlich als Christen uns nochmal andere Dinge wichtig sind als die Grundziele des Hyperkapitalismus, dass das aber natürlich die Welt ist und das System, in dem jeder, der zum Beispiel in einem Unternehmen arbeitet, sich zurechtfinden muss. Also, dass das nicht immer leicht ist oder sehr, sehr herausfordernd ist, das ist auf jeden Fall klar. Und dann, wenn man jetzt nochmal ganz konkret schaut auf Glauben, und am Arbeitsplatz, dann ist es natürlich so, dass der christliche Glaube, von dem wir denken, dass er eine gute Botschaft ist, für sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft als schlechte Nachricht gilt. Also, dass, wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, Menschen denken, also intellektuell ist das ja völlig überholt, die Wissenschaft hat längst den Glauben widerlegt und gläubige Menschen sind ein bisschen naiv, die sind vielleicht nicht ganz so gebildet. So schallt mir das immer mal wieder entgegen. Dann emotionales Leute sagen, also glücklich werden ist das Ziel meines Lebens und da gibt es viele Wege, aber da brauche ich euren Gott nicht. Also das ist eigentlich irrelevant. Ja. Und dann moralisch, das ist für mich der größte Shift in den letzten vielleicht 20 Jahren oder so, dass früher vielleicht Leute gesagt haben, ich kann nicht Christin oder Christ werden, weil das ist viel zu anstrengend und die haben so eine hohe Moral, schaffe ich eh nicht. Heute aber die meisten Menschen, mit denen ich unterwegs bin, sagen, also Christ sein, das ist ja, ne, dann sind die Leute homophob und gegen Frauen und gehen mit Macht und Geld und Kindern nicht richtig um und so weiter. Es ist also moralisch anrüchig für einige Menschen, Christ oder Christin zu sein. Und das zu wissen oder zu spüren, auch wenn man es vielleicht gar nicht so in Worte fassen kann, regt natürlich nicht dazu ein, seinen Glauben jetzt begeisternd zu teilen. Also warum ist die gute Nachricht für mich selbst? Das können viele vielleicht noch irgendwie sagen. Aber warum ist es wirklich gute Nachricht auch für die Gesellschaft, für meine Mitmenschen, für meine Kollegen, für meinen Chef, für mein Unternehmen? Also was ist denn der Beitrag, den Jesus leisten könnte? Gute Nachricht für mein Unternehmen. Das mal zu durchdenken und zu überlegen, fällt einem vielleicht gar nicht sofort ein. Ist wahrscheinlich auch ein Prozess. Ich glaube, dass das total spannend sein könnte, um einen wieder neu zu inspirieren und wirklich an der Hoffnung festzuhalten, die wir haben, an der lebendigen Hoffnung und dann eben auch bereit zu sein, zu reden, wenn wir danach gefragt werden. Was mir immer wieder hilft, ist, ich glaube, ich muss nicht Leute zupredigen sozusagen, sondern ich möchte wirklich lernen, gute Fragen zu stellen. Und manchmal vielleicht auch Dinge zu hinterfragen, aber auch erstmal die Menschen wirklich kennenzulernen. Und auch das Persönliche vielleicht zu fragen, was in manchen Arbeitsplätzen ja gar nicht so üblich ist. Also als eine Person bekannt zu werden, der man vertrauen kann, wo man vielleicht, wenn es Krisen gibt, hingehen kann. Und das bedeutet, dass man vielleicht nicht ständig über Jesus redet, aber dass es durchscheint und transparent ist und Menschen dann eben gerade vielleicht auch in schwierigen Situationen wissen, ah, da ist ein Arbeitskollege, eine Arbeitskollegin, an die kann ich mich wenden. Ja, ich habe auch immer mal wieder, also ich bin natürlich im Christ, also ich arbeite für eine christliche Organisation, aber ich bin da auch sehr viel natürlich im säkularen Bereich unterwegs und mache ganz gute Erfahrungen damit, immer mal wieder auch zu Leuten zu sagen, ich bete für dich oder für sie. Manchmal sogar auch zu sagen, soll ich jetzt kurz beten? Also gerade das Thema Gebet ist, glaube ich, was, das kann natürlich manchmal auch sehr unpassend sein, aber was für viele Menschen sehr interessant ist und wo Leute sich darauf einlassen können. Und dann zu hoffen, dass Menschen auch tatsächlich eine Erfahrung machen mit dem lebendigen Gott, dem wir folgen. Ja, das sind mal so ein paar Ideen. Vielleicht wollen Sie dazulegen, wenn Sie aus der IT-Branche wahrscheinlich auch die Erfahrung haben.
Ich würde mal einhaken und zwei Spannungsfelder oder zwei Dimensionen, die sozusagen so jeweils so Spannungsenden haben, benennen. Das eine wäre, genau, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat. Ich glaube, irgendein Pastor hat es mal gesagt. Er hat gesagt zu mir, du musst Gott nicht verteidigen. Der hält das aus, wenn man ihn in Frage stellt. Ja, stimmt. Die andere Seite ist, Pontus macht etwas, das den unsexy Begriff Apologetik heißt, also Verteidigung des Glaubens. Das ist eine theologische Disziplin an der Stelle oder eine wissenschaftliche Disziplin. Und Apologetik wird klassischerweise oftmals damit verbunden, dass man den Leuten sagt, du musst an die 6-Tage-Schöpfung glauben oder 7-Tage-Schöpfung glauben und sonstiges. Aber Sie sind unterwegs dafür, wie haben Sie es formuliert, einen intellektuell verantwortlichen und persönlich gelebten Glauben zu vermitteln. Das heißt, wer das Pontus Magazin liest, was ich dir empfehle und hier auch verlinke in den Shownotes, dem wird genau das begegnen. Es ist ein Spannungsfeld, das ich sehe, wo ist es dran, einfach hinzunehmen, dass die Leute in Frage stellen, was sie in Frage stellen wollen, ich einfach zuhöre. Wo ist es dran, choose your battles, zu entscheiden, ich gehe in die Diskussion rein, ich trage das aus. Das ist die eine Spannung und die andere, die ich gerade in meiner Zeit als Unternehmer erlebt habe, den Job wirklich gut zu machen, professionell zu arbeiten, gut abzuliefern und auf der anderen Seite wirklich für Leute da zu sein. Also als junger Unternehmer habe ich die Erfahrung gemacht, dass es Tage gab, wo ich mehr seelsorgliche Gespräche mit meinen Mitarbeitern geführt habe, als ich effektiv programmiert habe. Wenn ich das so fortgesetzt hätte, dann wäre ich pleite gegangen mit der Nummer. Und diese beiden Spannungsfelder, was sagen Sie, was sind Gedankenpunkte, wie man die zusammenbringt oder gelebt kriegt?
Also zuerst möchte ich mal kurz sagen zum Begriff Apologetik, dass der tatsächlich ja häufig sehr negativ konnotiert ist. Also
leider, genau, leider und zu Unrecht.
Naja, das ist die Frage, weil um ehrlich zu sein, gibt es natürlich eine Form der Apologetik, die sehr schwarz-weiß ist und wo es sehr darum geht, irgendwie, wir müssen die Diskussion gewinnen, koste es, was es wolle. Und ich denke von Jesus her, wir wollen nicht, ist uns nicht aufgetragen, die Diskussion zu gewinnen, sondern die Menschen, die Herzen. Und das bedeutet natürlich ganz viel für meinen Ton und die Art, wie ich spreche, für die Demut, die auch im Gespräch rüberkommen sollte, weil ich eben Jesus folge, der natürlich ganz, also Demut als eine der ganz tiefen Charaktereigenschaften zeigt. Und das gilt, glaube ich, überall natürlich auch auf der Arbeit. Darum habe ich gesagt, die Sache mit den Fragen stellen ist mir so wichtig, auch als Disziplin der Apologetik, weil das demütig ist, weil ich da erstmal den anderen, vom anderen lerne und ihn erstmal kennenlerne und dann schaue, wo gibt es da Dinge, die ich vielleicht mit Gott connecten kann. Die Form der Apologetik, die ich versuche zu betreiben, ist eben sehr dialogisch und da würde ich mal sagen, ja, es geht da um den Dialog zwischen den Menschen, zwischen der Kultur, der Gesellschaft und dem Christentum. So, das dazu. Okay. Das erste Spannungsfeld, was Sie aufgezeigt haben, jetzt müssen wir das nochmal benennen.
Das erste Spannungsfeld wäre, dass zwischen, ich muss Gott nicht verteidigen, aber manchmal ist es dran, Diskussionen auszutragen.
Ja, ich denke auch, Jesus hat uns ja dazu berufen, seine Zeugen und Zeugen zu sein, nicht seine Anwältinnen und Anwälte zu sein. Und ein Zeuge sagt das, was er oder sie weiß und erlebt hat und kennt. Und das bedeutet, manchmal muss der Zeuge auch sagen, weiß ich nicht. Also es ist völlig okay, Dinge nicht zu wissen und zu sagen, na, keine Ahnung. Oder ich frage nochmal jemand anders, aber nächste Kaffeepause oder in 2 Wochen Kaffeepause können wir uns nochmal treffen. Und das sind ganz viel Druck und Last. Das finde ich wichtig. Und ja, ich denke auch, ich muss Gott nicht verteidigen in dem Sinne, der ist selbst groß, das kann er. Und das ist wichtig für da, wo ich entscheide, Diskussionen einzugehen. Weil ich glaube, in der Diskussion, auch da möchte ich das sagen, was ich glaube, woran ich festhalte, wer ich bin und wie ich bin, und mich nicht verstellen müssen. Mhm. Und das gibt der Diskussion, glaube ich, eine andere Kultur, wenn ich da nicht in dieser verteidigenden Haltung reingehe. Ein Theologe hat mal gesagt, the best apologetics is an apology. Manchmal, also manchmal ist die beste Verteidigung, beste Apologetik eine Entschuldigung auf Englisch. Da funktioniert das besser mit der Sprache. Und das ist für mich ganz häufig der Fall. Also gerade wenn es um diese moralischen Anfragen geht, natürlich muss ich dann immer wieder sagen, ja, wir als Christinnen und Christen haben versagt und versagen auch weiter. Ja, wir machen uns schuldig. Ja, wir repräsentieren Jesus nicht auf eine gute Art und Weise. Und ich sage das auch manchmal zu Leuten, wenn du das erlebt hast, dass du so verletzt wurdest von Christinnen und Christen, dann tut mir das sehr leid.
Ja.
Und ich merke, wie das auch manchmal Türen öffnet. Ich mache das nicht als Masche, sondern weil das wirklich für mich so ist. Mhm. Und das ist dann eben eine ganz andere Form. Oder ich war im Hörsaal, mein Kollege hat den Vortrag gehalten, ich war so ein bisschen undercover. Und dann habe ich den Studenten neben mir danach gefragt, wie er es fand. Und er sagte, also das, was mich am meisten überzeugt hat, war, dass der Referent sein Argument gesagt hat und dann aber gleichzeitig zugegeben hat, wo die Schwachstellen seiner Argumentation sind. Und wenn jemand sich das traut, das zuzugeben, und das so transparent zu machen, dann ist es glaubwürdig. Mhm. Also das bedeutet eine demütigere Form der Apologetik, als wir die vielleicht klassischerweise kennen. Die, und die kann ich dann in der Diskussion auch viel besser und viel organischer vertreten.
Mhm. Ja.
Was war die zweite Spannung?
Die zweite Spannung wäre die zwischen guter und professioneller Arbeit und der Frage, wie viel bin ich für andere da?
Hm.
Oder,
ja, danke. Ne? Das ist natürlich ein total guter Hinweis, weil das kann ja sonst auch so ein bisschen total unrealistisch klingen. Und wir werden ja in den wenigsten Fällen als Seelsorger und Seelsorgerinnen in Unternehmen eingestellt. Und das ist natürlich jetzt auch wieder was, wo es auch mal so sein kann. Und je nachdem, wie es gerade auch mit einer Person geht oder welches Projekt ansteht oder so. Aber ich finde es wichtig, beides auf dem Schirm zu haben und auch beides zusammenzuhalten, weil natürlich Jesus verkörpern am Arbeitsplatz in Unternehmen bedeutet auf der einen Seite für Menschen da zu sein, zuzuhören. Aber bitte, und das habe ich vielleicht vorhin auch vergessen zu sagen, natürlich bedeutet es auch, seine Arbeit gut zu machen. Also wir glauben an den Gott, der der kreativste Künstler ist, der dieses Universum mit so viel Detail und so viel Professionalität geschaffen hat, dass natürlich es bedeutet, Gott zu ehren, wenn wir unsere Arbeit möglichst gut machen. Also nicht in dem Leistungsdruck und immer höher, schneller, weiter, aber ich möchte auch im Detail, auch da, wo vielleicht niemand hinguckt, mein Bestes geben. Und das bedeutet nicht, dass ich keine Fehler mache. Natürlich werde ich versagen, auch auf der Arbeit. Und da bin ich froh, dass ich dem Gott der Gnade folge. Aber mein Bestes zu geben, weil ich meine Arbeit eben nicht in erster Linie für meinen CEO mache, sondern für Gott. In Lausanne ist eine Person mir begegnet, die gesagt hat, sie ist CEO seit 25 Jahren und sie hat immer einen leeren Stuhl in ihrem Büro, um sie dran zu erinnern. Mein oberster CEO ist Jesus. Und das bedeutet natürlich etwas für das, wie ich meine Arbeit tue. Mit welcher Gewissenhaftigkeit, vielleicht auch mit welcher Inspiration. Darum würde ich das nicht gegeneinander ausspielen.
Ja.
Wie jetzt da die Prozentzahl ist, da kann ich, glaube ich, keine Tipps zu geben, aber das wird jeder selbst. Und da kann man ja auch beten. Also kann man ja auch im Gespräch mit Gott über genau diese Dinge sein.
Danke. Sie waren gedanklich schon in Seoul. Wir gucken mal raus in die Welt. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie der Kontext in Deutschland ist. Und viele unserer von Zuhörern und Zuhörer von euch da draußen, wenn jetzt vielleicht sagen, ja, meine Arbeitssituation ist nochmal anders als das, was ihr beschrieben habt. Ja, weiß ich. Wir schauen mal raus aus Deutschland und in globalen Kontext. Wenn wir biografisch bei Ihnen anknüpfen, Sie haben sich nach dem Abitur, also vor bestimmt gar nicht so vielen Jahren, auf den Weg gemacht und haben ein Jahr in Lima, Peru verbracht, haben dort mit Menschen extremer Armut erlebt, das hautnah erlebt, dort auch was gegründet, da können Sie gerne mit von berichten. Wie hat diese Erfahrung Ihre Sicht auf Theologie und auch auf Ihren weiteren Lebensweg mit beeinflusst?
Ja, natürlich sehr. Also Sie haben schon gesagt, ich habe vor allem gearbeitet mit Menschen in extremer Armut und auch ganz, ganz viel von diesen Menschen gelernt. Also wenn ich sagen soll, wie hat es meine Theologie beeinflusst, dann hat es natürlich ganz viel damit zu tun, mit Menschen zu leben oder gelebt zu haben, die mir sagen, ich wusste nicht, wo mein Brot herkommen soll für den morgigen Tag. Und dann habe ich gebetet, also dass unser Vater, unser tägliches Brot gib uns heute. Und am nächsten Tag habe ich die Tür aufgemacht und da lag Essen für mich und meine Familie. Das sind natürlich Situationen, in die ich als privilegiert geborene, am besten lebende Person nie kommen werde. Und Menschen zu begegnen, die aus so einem Vertrauen leben, das hat mich schon zutiefst bewegt. Ich will jetzt auch keinen Sozialromantismus irgendwie begehen. Also ich bin zutiefst skeptisch gegen solchen Aussagen wie, oh, die sind arm, aber glücklich. Armut, gerade ganz tiefsitzende, über Generationen hinweg weitergegebene Armut, die macht nicht glücklich, sondern die hat in ganz, ganz viele Bereiche Auswirkungen, die ist traumatisierend und die ist einfach schrecklich und gegen die müssen wir was tun. Mhm. Und das ist vielleicht so ein zweiter Aspekt, wie das meine Theologie beeinflusst hat, dass mir schon davor, aber dadurch natürlich nochmal sehr viel mehr, der Aspekt von Gerechtigkeit ganz wichtig ist. Wir sehen das ja so sehr, dass Jesus das zu seinem Programm macht, also seine Antrittsrede in der Synagoge ist eben genau das. Ich will Gerechtigkeit bringen, frei machen. Und es geht ganz viel um die Unterdrückten und die Armen und die Marginalisierten. Was im Übrigen ja auch interessant ist, gerade auch für unser Denken über unseren Arbeitsplatz, wofür leben wir eigentlich und wofür verdienen wir das Geld, was wir verdienen? Gehört das nur mir? Ich denke eigentlich nein. Ich lebe eben in einer weltweiten Gemeinschaft und mir ist viel Verantwortung übergeben worden, so dass mein Geld eben nicht nur mir gehört, sondern auch meinen Geschwistern im globalen Süden und ich, wo es geht, auch da versuche, der Gerechtigkeit nachzuhelfen oder nicht nachzuhelfen, sondern ich glaube an den Gott der Gerechtigkeit, der mit dieser Welt ein gutes Ziel hat und Gerechtigkeit bringen wird und der das, was wir jetzt schon tun, was der Gerechtigkeit und der Liebe und der Schönheit dient, nehmen wird und transformieren wird und das Seine dazu tun wird, sodass wir eines Tages in einer wirklich gerechten Welt leben werden. Aber das tun wir eben jetzt noch nicht. Wir haben Verantwortung, jetzt schon mitzubauen am Reich Gottes. Und das ist mir wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und das Reich Gottes, natürlich baut man nicht nur im globalen Süden, das ist auch vor unserer Haustür. Ich arbeite auch mit Frauen, die sexualisierte Gewalt überlebt haben. Und das ist vor meiner Haustür. Aber eben, das hat so sehr, sehr viele Aspekte. Und für mich ganz persönlich, Sie haben es schon erwähnt, hat das bedeutet, dass ich eine ganz kleine Hilfsorganisation gegründet habe mit ein paar Freunden, Dios TV, das heißt auf Spanisch, Gott sieht dich, weil wir das Jugendlichen in Lima vermitteln wollen, dass Gott sie sieht und wir unterstützen da Jugendliche darin, eine Ausbildung zu bekommen, damit sie diesem Zyklus der Armut eben entkommen können. Ja. Und dann vielleicht noch als ganz letzten Aspekt, natürlich muss als Mensch, aber dann auch gerade als Theologin, einen das auch zur Frage des Warums bringen, zur Frage nach dem Leid und der Theodizee. Und das ist tatsächlich eine Frage, die in meinem Forschen und Denken, aber auch ganz, ganz persönlich für mich immer schon eine wirklich wichtige Frage ist, wo ich immer dachte, natürlich werde ich keine Antwort bekommen, aber diese Frage wird immer in mir brennen. Und der Grund, warum ich trotzdem an Gott festhalte, ist, dass ich eben an einen Gott glaube, der heruntergekommen ist, der sich die Finger und die Hände und die Seite und alles andere dreckig gemacht hat und bereit war, Teil des Leides der Welt zu sein. Also der nicht oben auf irgendeiner Wolke sitzt und ab und zu ein paar Bonbons runterwirft, sondern wirklich ganz tief sich eingegraben hat in das Leid. Und das gibt mir, obwohl die Frage immer noch so stark da ist natürlich und immer wieder kommt, gibt es mir das Vertrauen, dass ich sage, okay, wenn der dazu bereit war, dann kann ich ihm trotzdem, trotz all dem vertrauen, dass er mit dieser Welt an sein gutes Ziel kommen wird. Ja, mal so ein paar Aspekte vielleicht.
Ja, danke. Danke. Genau, bei der TODC ist klar, dass man beim Thema Apologetik da irgendwo landet. Also bei der Frage nach dem Leid. Ich würde sagen, für mich, dass über die Jahre und über Leid, das mir begegnet oder widerfahren ist, ich feststelle, dass ich tatsächlich über die Jahrzehnte Antworten finde, aber feststelle, je mehr Antworten ich finde, desto mehr stelle ich fest, dass nicht jede Antwort zu jeder existenziellen Person passt, Situation passt. Genau. Genau, wir gehen nochmal zurück nach Seoul, Sie auf der großen Bühne und fordern die globale Kirche heraus, die 99% der Christen im säkularen Arbeitsumfeld zu unterstützen. Und dieses Stichwort 99% ist tatsächlich was, was gerade uns in unserer Tischgesprächsgruppe immer wieder begleitet hat, immer wieder, what can we do, was können wir tun, um die 99% zu empowern? Stellen wir die Frage erstmal für Deutschland, was können denn Leitende in christlichen Gemeinden zum Beispiel dazu beitragen, dass die 99% unterstützt werden?
Ja, auch da ist wahrscheinlich wie immer, es muss einem erstmal bewusst sein,
ja,
dass die Menschen, die da am Sonntag im Gottesdienst sind, 80% ihrer wachen Zeit auf der Arbeit verbringen und dass sie dahin von Gott berufen sind. Also mir begegnen viel zu viele Christinnen und Christen, die tolle Dinge auf ihrer Arbeit machen und sagen, ja, aber ich habe ja irgendwie noch meine Berufung nicht bekommen, weil sie denken, Berufung bedeutet, ich habe jetzt den Ruf irgendwie zum Kindergottesdienst oder weiß ich nicht so, ne? Also es muss auf jeden Fall irgendwas in der Gemeinde sein. Und das ist fatal. Das ist ganz fatal. Und ich glaube, dass wir da gerade als Gemeinden den Auftrag haben, die 99% nicht in unsere Gemeinden hinein zu discipeln, sondern im Prinzip eigentlich aus der Gemeinde heraus, sie auszusenden. Ja, die müssen ermutigt und inspiriert werden, aber dann eben ausgesandt werden zu ihrem, in ihrem Missionsfeld, zu dem, wo Gott sie hinberufen hat, wo Gott ihnen Begabung gegeben hat und Möglichkeiten, sei es eben von ihm weiterzusagen oder an unserer Gesellschaft zu bauen, das Reich Gottes zu bauen, da wo sie unterwegs sind. Und da kann man ganz, ganz viele Dinge natürlich überlegen. Also wie wäre es, wenn wir mal nicht nur für den Pastor beten, wenn der neu eingesetzt wird, sondern irgendwie eine Liturgie entwickeln würden, dass wir unsere Workplace Missionaries, also die Menschen, die am Arbeitsplatz sind, ordinieren. Wie wäre es, wenn wir sonntags, jeden Sonntag jemand interviewen würden aus der IT-Branche oder aus der Medizin oder dem Bäcker oder was auch immer. Was heißt es für dich, Christ, Christin, an deinem Arbeitsplatz zu sein? Und wie sieht die Theologie des Backens aus? Wie sieht die Theologie der IT-Sicherheit oder also aus? Und wie können wir beten? Ein Bekannter von mir hat gesagt, er war eine Zeit lang als Pastor angestellt und da haben ganz viele Leute für ihn gebetet und dann ist er in die Wirtschaft gegangen und auf einmal hat niemand mehr für ihn gebetet, weil der ist ja jetzt nicht mehr im geistlichen Dienst. Wie schade. Also wir müssen doch eigentlich Gebetsgruppen haben für die Menschen auf der Arbeit, die auch so viel Verantwortung haben. Vielleicht kann es auch Kleingruppen geben, wo Menschen sich gegenseitig inspirieren, alle aus der Gemeinde, die in der Medizinbranche sind oder die Verantwortung tragen für Personal oder so. Also da, glaube ich, haben wir als Vollzeit, auch das ist wieder so ein bisschen schwieriges, weil wir sind alle Vollzeit für Jesus, wo auch immer wir sind, aber
hauptamtlich.
Pastorinnen und Pastoren, Hauptamtliche, genau, danke. Glaube ich, eine ganz große Verantwortung, Menschen freizusetzen und dieses Thema wach zu halten. Das geht bis hin zu Predigtbeispielen. Ja. Also es ist ja in Deutschland leider so, dass halt die meisten Pastorinnen und Pastoren nicht, wie sie vorher im IT-Bereich waren. Und die Beispiele, die da kommen, sind von den Kindern und der Frau und so weiter. Aber da kommen ganz, ganz wenig Beispiele aus der Arbeitswelt.
Ja.
Es ist ja okay, wenn man vorher nichts gemacht hat, nichts anderes. aber da muss ich mit Menschen im Gespräch sein und vielleicht den ITler, den Bäcker und die Krankenschwester fragen, hey, das ist nächste Woche das Thema, was ist da von euch her wichtig? Also es gäbe, glaube ich, so viele Möglichkeiten, wie wir eben diese diese Spaltung zwischen dem Alltag, dem säkularen, pseudosäkularen und dem sakralen, dem Sonntag aufbrechen könnten, dass das eine mit dem anderen zu tun hat, dass es einheitlicher und integraler, ganzheitlicher wird. Weil ich glaube, dass das auch der Jüngerschaft dienen würde. Wir haben ja eine Krise der Jüngerschaft, glaube ich. Warum? Weil wir halt Sonntagschristen sind. Aber das liegt nicht an den Menschen, die ja nur sonntags in Gottesdienst kommen und nicht auch noch mittwochs in die Bibelstunde, sondern ich glaube, das liegt auch an den Hauptamtlichen, die so predigen als oder so sprechen und so Gemeinde bauen, als wäre es das Wichtigste, dass die Leute in unsere Kreise, in unsere Gemeinde kommen. Mhm. Ja, ist auch wichtig, ganz wichtig, aber dann bitte, um sie auszusenden und sie neu zu inspirieren für den Alltag und für die Arbeitswelt. Ja.
Ja, also ich nehme mal mit, share the stage, also als Hauptamtliche den Raum geben, dass jene, die im ganz normalen Berufsleben stehen, nicht theologisch ausgebildet sind, vielleicht auch nicht gut reden können, dass die Chance haben, den Teil der Predigt zu sagen, den ich nicht geben kann, als potenziell Hauptamtlicher. Das auf der einen Seite.
Ich mal die ganze Predigt.
Auch das, ganz wundervoll.
Ganz tolle Predigten schon von Physikern zum Beispiel.
Absolut. Genau, ich habe eine kleine Gemeinde geleitet, wo ein Forschungsstandort für Hochtechnologien in Deutschland war und dort sehr viel Leute begleitet, dabei zu predigen, weil ich nur eine halbe Stelle hatte und nie mehr gearbeitet habe in einem normalen Beruf. Das war sehr hilfreich für mich und ich hoffe auch für die Gemeinde. Und da habe ich viele Predigten gehört, wo vielleicht theologisch nicht immer alles hundertprozentig ausgegoren war, aber was ganz viel mit dem echten Leben zu tun hatte draußen. Mhm. Genau, und das Zweite ist, und das ist für mich wieder ein Spannungsfeld, auch nicht auflösbar, haben Sie erwähnt, ich nenne es mal als Gemeinde großzügig, freigebig zu sein mit der Zeit der Menschen, die Gemeinde sind. Und es ist eine Spannung. Ich bin gerade Teil einer digitalen Gemeindegründung und das nicht anders, als es bei dem Gemeindeaufbau dieser kleinen Gemeinde ganz analog war. Das Henne-Ei-Problem, wir wünschen uns Gemeinde zu sein, wo Leute kommen und etwas nehmen können, damit was zu nehmen da ist, müssen Leute da sein, die das bereitstellen. Und ich kann den Reflex verfallen zu sagen, oh Leute, kommt, bringt euch ein, macht Angebote, kippt eure Zeit hier rein. Oder ich kann als Gemeinde die Entscheidung machen, Leute rauszusenden, zu sagen, Sonntag, das ist der Ausrüstungstag, damit du rausgehst. Wir wollen hinter dir stehen als Gemeinde. Und gleichzeitig ist es rein organisatorisch nicht aufzulösen. Es braucht Leute, die sich einbringen, damit Gemeinde läuft. Aber wenn Leute sich ihre ganze Zeit darauf verwenden, dass Gemeinde läuft, werden sie nicht mehr viel Energie übrig haben, draußen in der Welt, furchtbares Wort, im Rest ihrer Woche für Jesus unterwegs zu sein. Ja.
Ja, ich verstehe das total. Und gleichzeitig, auch da gibt es wahrscheinlich Seasons im Leben von Menschen. Ja. Wir müssen ja gar nicht entweder oder sein. Vielleicht können wir eine Gemeindekultur entwickeln, wo die einen das eher machen und die anderen eher das. Aber was mir halt häufig begegnet ist, dass Leute, die sich eben nicht so stark in der Gemeinde einbringen können, weil sie zum Beispiel einen sehr herausfordernden Beruf haben, ein bisschen so das Gefühl haben, wir sind Second Class Citizen. Also wir sind nicht so ganz dabei. Also das zu vermitteln, hey, wir schätzen die Leute im Kindergottesdienst und die den Kaffee kochen so sehr. Wir schätzen aber auch unsere Gemeindeleute, die am Montag wieder die Schicht machen und die Krankenschwester und so weiter. Also ich weiß gar nicht, ich würde mir wünschen, dass beides zusammengehen kann.
Mhm. Den Wunsch teile ich.
Ja. Und es wird dann eben mal so sein bei unterschiedlichen Menschen wahrscheinlich. Ja. Mhm.
Genau, ich glaube, das Stichwort der Kultur macht da ganz viel aus. Mhm. Also die Frage, welche Gemeindekultur wir vorleben. Genau, Sie helfen ganz vielen Leuten, Dinge zu lernen. Was haben Sie denn gelernt in der Zeit in Seoul?
Also eine Sache, die mir wirklich nachträglich hängen geblieben ist, ist, dass in Seoul nochmal eine starke Gewichtung gelegt wurde auf Collaboration im Unterschied zu dem früher stärker verwendeten Wort Partnership. Dass Collaboration bedeutet, wir leben, das wollen wir hoffentlich sowieso immer, nach den Reich-Gottes-Prinzipien Und eine Person hat, das war, glaube ich, eine sehr junge Person auf der Bühne gesagt, bei im König, also im Reich Jesu, im Reich Gottes ist es ja eigentlich nicht unbedingt so, wir partnern, wir arbeiten zusammen, wenn du was davon hast und ich was davon habe und mein Werk und dein Werk und wenn wir alle profitieren, dann arbeiten wir zusammen. Sondern im Reich Gottes kann es auch sein, dass es Lose-Lose-Win ist, also nicht unbedingt Win-Win-Prinzip, ne? Jeder gewinnt was, sondern Lose-Lose-Win, ich verliere was, du verlierst was oder ne, unsere beiden Werke müssen was investieren und haben gar nicht unbedingt davon mehr Spenden und mehr Zahlen und mehr Mitglieder oder sowas, aber das Reich Gottes insgesamt gewinnt. Also weil es so eine griffige Formel ist, nicht Win-Win, sondern Lose-Lose-Win, das hat mich sehr bewegt, damit bin ich nach Hause gekommen und habe auch mit meinem Team darüber gesprochen, was bedeutet das für uns, wo können wir großzügig sein, auch da eben wieder Großzügigkeit mit den Ressourcen, mit der Zeit, die wir haben, und auch da natürlich immer in Verantwortung vor Gott und den Menschen, die uns unterstützen und die mit uns unterwegs sind, das fand ich ganz spannend, danke.
Ein schönes Thema.
Bin ich natürlich noch nicht mit am Ende.
Das wäre ja auch bedauerlich, wenn es zu schnell ginge. Genau, Sie haben mit Ihrem Team darüber gesprochen. Reden wir doch über Ihr Team. Reden wir nochmal über Pontes. Manche Christen tun sich schwer damit, wenn man sie fragt, worauf sie stolz sind. Deshalb frage ich Sie nicht, worauf Sie bei sich stolz sind, sondern welche, sind ja schon einige Zeit in dem Bereich unterwegs, welche Momente oder welche Geschichten aus der Arbeit des Pontes-Instituts machen Sie stolz? Also wo sagen Sie, wow, das ist eine Story, das ist ein Moment, dafür sind wir unterwegs.
Ja, ich weiß tatsächlich nicht, ob ich das jetzt mit dem Begriff, ich hätte es nicht sofort mit dem Begriff Stolz verwendet, okay. Auch wenn ich denke, es gibt einen sehr gesunden Stolz, also ich will das jetzt gar nicht vergeistlichen. Ich glaube, für mich ist das tatsächlich, immer wenn Menschen zum Glauben kommen, bin ich einfach so zutiefst dankbar. Ja. Das empfinde ich als was ganz Erfüllendes und dann denke ich tatsächlich, ja, das ist genau das, warum ich das mache und wofür wir auch als Team unterwegs sind. Also, und das ist ja tatsächlich etwas, was wir so gar nicht in der Hand haben. Und das passiert ja gerade manchmal durch die Schwäche. Und da habe ich gedacht, oh, den Vortrag war ganz furchtbar. Vor einiger Zeit habe ich eine Nachricht bekommen von jemandem, mit dem ich 2 Jahre vorher ein 3-stündiges Gespräch hatte, nachdem er 5 Tage lang jeden Abend Vortrag von mir hören musste, weil er da auf das Café aufpassen musste, wo das stattfand. Und das Gespräch 3 Stunden war ganz, also er fand alles schrecklich, was ich gesagt habe. Ich total kritisiert und ich finde, er hatte auch gute Argumente. Also ich fand, meine waren nicht so gut in dem Moment. Und ich habe ganz lange noch überlegt und immer wieder ist mir dieses Gespräch durch den Kopf gegangen, wie man das vielleicht auch so kennt, was hätte ich noch sagen können. Und dann schreibt er mir 2 Jahre später, hallo, ich bin sowieso, du weißt wahrscheinlich nicht mehr, wer ich bin. Und ich dachte, doch, ich weiß genau, wer du bist. Aber ich wollte nur sagen, dass ich so dankbar bin für die Arbeit, die ihr macht, weil meine Skepsis sich jetzt nicht mehr gegen deinen Glauben richten, sondern gegen meine Zweifel. Ich bin noch nicht ganz da, aber ich bin auf dem Weg, Christ zu werden. Und das sind natürlich so Momente, wo ich so dankbar bin, dass selbst in dem, wo ich menschlich gesehen dachte, oh, ich hätte überhaupt nicht die guten Argumente, wirklich gar nicht, dass Gott in, mit und unter unserer Schwäche trotzdem wirkt. Und eben immer wieder zum Beispiel in Universitäten zu sein, jetzt gerade noch vor ein paar Wochen erst, dann sagt ein Geschichtsstudent, ich bin ja total schockiert darüber, wie gut überliefert das Neue Testament ist. Das wusste ich ja gar nicht. Und jetzt will ich das lesen. Wenn eine Dame vor einiger Zeit, da war ich in der Gemeinde und habe so 5 Tage jeden Abend gesprochen und dann kommt sie am letzten Tag und sagt, erzählt mir von jedem Abend, was sie mitgenommen hat und wie Gott sie angesprochen hat. Ich habe gesagt, ich habe die letzten 5 Tage kein Alkohol, keine Drogen mehr genommen. Und hier hast du meinen Sorgenstein. Ich brauche den jetzt nicht mehr, weil ich habe ja jetzt Jesus. Und die hat sich ein halbes Jahr später taufen lassen. Und ich war vor einiger Zeit wieder in der Gemeinde vor ein paar Wochen und hat mir ihr weißes Kleid gezeigt. Und also das sind halt diese Momente, das kann man ja wirklich nicht machen, wie Veränderung in Menschen geschieht, wie Leben sich verändert. Und man dann eben sieht, ja, das ist wirklich gute Nachricht. Das ist wirklich verändernde, transformierende Botschaft. Und Das ist aber eben was Jesus machen kann. Und wir nicht, aber das ist auch toll, dass wir dabei sein dürfen. Und mir immer wieder so über die Schulter schauen können. Ja.
Cool. Ganz herzlichen Dank. Thema Großzügigkeit haben wir gehabt. Sie sind großzügig mit unserer Zeit, nämlich dass wir Ihre Zeit in Anspruch nehmen dürfen und hier miteinander im Gespräch zu sein. Wir haben viel vom Pontus-Institut gehört. Das kann sehr bereichernd sein für mich, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, mich als Student einzuschreiben und in der Vorlesung mich anonym reinzuschmuggeln, die Sie halten. Wie können unsere Hörerinnen und Hörer denn von den Inhalten des Pontus-Instituts profitieren?
Ja, wir haben zum Beispiel eine Online-Akademie. Das ist so ein 12-wöchiger Kurs, wo man sich, wo man dabei sein kann. Da gibt es Videos von internationalen, nationalen Referenten, ist aber alles auf Deutsch und dann auch interaktive Gruppendiskussionen, wo man gerade über diese ganzen großen, schwierigen Fragen, die wirklich existenziell und auch schwierig sind, zu diskutieren und vor allem so auch zu lernen, sprachfähig zu sein. Also es ist ein großes Ziel des Kurses, wie kann ich mit skeptischen Menschen, mit Atheisten, mit Leuten, die ganz anders glauben, so ins Gespräch kommen, dass es eben nicht den Leuten was überstülpt und dass es nicht für einen selbst peinlich ist, sondern auf Augenhöhe Menschen im Dialog zu begegnen und Jesus dabei zu bezeugen. Das ist das Ziel des Kurses, das ist jeder herzlich eingeladen. Die Informationen sind alle auf unserer Homepage. Wir haben auch für Menschen, die weniger zahlen können, gibt es nochmal einen vergünstigten Preis. Wir haben sowas Ähnliches in ein bisschen kleinen, also ein bisschen abgespeckte Version auch für kleinen Gruppen. Wenn man also mit seinem Hauskreis oder seiner kleinen Gruppe sich mal so ein bisschen an diese Themen wagen will, Naturwissenschaft und Glaube, was gibt es überhaupt für gute Gründe zu glauben, dass Jesus auferstanden ist und sowas, können Sie auch da als Kleingruppe, da gibt es so einen Diskussionsleitfaden. Sonst haben wir einen Newsletter und Instagram und YouTube und so weiter. Also
okay.
Sehr gerne, ja.
Super, Verweise auf den Kurs, auf die Homepage packe ich in die Shownotes. Auch nochmal die Empfehlung des Magazins. Da sind sehr schöne Artikel, die einen auch mit reinnehmen in gute Arten, wie Auseinandersetzung mit Verbindung von Glaube und Wissenschaft gut kommuniziert werden kann. Damit kommen wir zum Ende für heute. Wer sagt, die Frau Garschagen, die hört sich interessant an, der kann gerne sich den Vortrag von Ihnen vom Lausanner Kongress anhören. Ist auf Englisch, kann man sich aber deutsche Untertitel zuschalten. Und landen tun wir damit, dass Sie das letzte Wort haben, und zwar mit der großen Herausforderung, dass Sie unseren Hörerinnen und Hörern, unseren Leserinnen und Lesern einen Satz mitgeben dürfen.
Uiui. Der Satz, der mir in den letzten Wochen am meisten durch den Kopf gegangen ist, war: Es wird regiert. Das ist der letzte überlieferte Satz von Karl Barth, dem großen Schweizer Theologen, an seinen guten Freund Eduard Thurneisen am Vorabend seines Todes. Und das Zitat, ich habe es nicht ganz präsent, aber geht so ungefähr: Nur ja, nie die Ohren hängen lassen, denn es wird regiert, nicht nur in Moskau und in Peking und in Washington, sondern ganz von oben her, von Jesus her. In all der Verrücktheit, die gerade unsere Welt begegnet, ist das für mich, ist es für mich unheimlich tröstend zu wissen, es ist noch ein anderer auf dem Thron.
Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes Mission sind. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne oder schreiben Sie uns eine Bewertung. Damit helfen Sie, dass noch mehr in Gottes weltweites Wirken mit hineingenommen werden. Übrigens, dieser Podcast ist werbefrei und kostenlos und das bleibt er auch. Die Arbeiten der Allianzmission werden ermöglicht durch Spenden. Unterstützen auch Sie uns gerne mit Ihrer Spende unter allianzmission.de/spenden.